Am 30. Mai 1975 unterzeichneten 10 westeuropäische Gründerstaaten das Übereinkommen zur Gründung der European Space Agency. Nur gemeinsam hatten sie den damaligen Weltraum-Supermächten USA und Sowjetunion etwas entgegenzusetzen. In den folgenden 50 Jahren sollte das gelingen. Mit der Ariane-Trägerrakete, der Mission Mars Express, dem Besuch auf dem Saturnmond Titan und der ersten Landung auf einem Kometen.
So, this is the end of the Rosetta Mission. Thank you and goodbye.
Inzwischen sind 23 Staaten in der ESA organisiert. Die Behörde koordiniert die europäische Raumfahrt und ist mit Blick auf Satellitennavigation, Klimaforschung und Telekommunikation gefragter denn je.
Und zum heutigen 50. Geburtstag der ESA sprechen wir mit Jan Wörner, Präsident der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Und er war von 2015 bis 2021 der 7. Generaldirektor der ESA. Guten Morgen, Herr Wörner.
Schönen guten Morgen.
Herr Wörner, welcher Moment oder welches Ereignis fällt Ihnen denn als erstes ein, wenn Sie an die ESA denken?
Ja, also das liegt schon etwas zurück. Die ESA, so wie das auch eben richtig klang, hat ja damals die Ariane 5 neu entwickelt. Die sollte eigentlich Menschen ins Weltall bringen. Und dann beim Jungfernflug, das muss so Mitte der 90er Jahre gewesen sein, 95, 96, genau weiß ich nicht, da sollte sie 4 Satelliten als Jungfernflug ins All bringen, und leider musste dieser Start abgebrochen werden, weil ein Softwarefehler vorlag. Und das war so eindrücklich für mich, wie schnell etwas schiefgehen kann. Ja, das war vielleicht ein trauriger Moment.
Eine 50-jährige Geschichte verläuft ja nicht geradlinig. Welches waren denn so wichtige Wendepunkte in der ESA-Geschichte?
Also die ESA ist ja die europäischste Organisation, die wir nur haben in Europa. Und deshalb war tatsächlich diese Entstehung 1975 schon ein entscheidender Wendepunkt, dass alle Länder gesagt haben, in Europa damals 10, später 23, wir wollen gemeinsam in den Weltraum gehen. Und deshalb sind jeder Schritt, ob das nun das Navigationssystem Galileo, das ist ja deutlich besser als das amerikanische System GPS, oder die Erdbeobachtung oder die Telekommunikation oder eben auch die Reise zu dem Mond Titan. Das sind alles im Einzelnen bewegende Momente, oder vielleicht noch Rosetta zu dem Kometen Churyumov-Gerasimenko. Also es gibt nicht einen Punkt, sondern ganz viele Punkte.
Wenn diese Europäische Weltraumagentur ESA so europäisch ist, wie Sie es gerade beschreiben, warum wurde Ihnen dann nach Ihrer Amtszeit vorgeworfen, zu europäisch gewesen zu sein?
Das ist so ein Witz der Geschichte, aber das ist genau der Punkt, den ich habe das sehr glücklich gelesen, als ich das in der Zeitung gelesen habe, gesagt, dann habe ich ja alles richtig gemacht, denn zu europäisch kann man nicht sein. Tatsächlich sagt die ESA-Konvention, dass alle Länder tatsächlich ihre nationalen Programme europäisch abstimmen sollen und sogar überführen sollen, europäische Projekte. Und das habe ich ernst genommen. Aber einige Nationen haben das nicht so ernst genommen.
Und mit meiner nächsten Frage konterkariere ich Ihre Aussage. Wie sieht es heute eigentlich mit deutschen Astronautinnen und Astronauten aus?
Ja, das ist für mich ein Problem. Es gibt deutsche Astronauten, das war Ulf Merbold oder Sigmund Jähn, der eine aus dem Westen, der andere aus dem Osten. Das waren wirklich deutsche Astronauten. Aber heute gibt es keine mehr. Also Alexander Gerst, Matthias Maurer sind keine deutschen Astronauten, sondern sind europäische Astronauten mit dem deutschen Führerschein.
Wir hören relativ viel von kommerzieller Raumfahrt auch in letzter Zeit. Wie groß ist die Gefahr, dass die ESA irgendwann und immer mehr von kommerzieller Raumfahrt zum Beispiel verdrängt wird?
Gar nicht. Sie muss sich wandeln. Vor 50 Jahren, als das Ganze entstand, so auch wie bei der NASA, da war Raumfahrt nur institutionell, nur über diese öffentlichen Einrichtungen. Heute findet zum Glück ganz viel kommerziell statt. Ganz viel in der Telekommunikation, aber auch in anderen Bereichen. Und deshalb muss sich diese Raumfahrtagentur ESA, genauso wie die NASA, ändern, nicht mehr der Micromanager sein, der also im Kleinen festlegt, wie ein Satellit aussieht, sondern eben eher als Kunde auftritt.
Ich bin gerade nachdenklich geworden, als Sie deutscher Führerschein sagten. Ich weiß, was Sie damit meinten, aber muss man als Astronaut eigentlich auch bestimmte Papiere haben, oder kriegt man einfach eine wahnsinnig gute Ausbildung und dann kann man ins All? Oder gibt es auch sowas wie einen Führerschein?
Nein, gibt es nicht. Also das sollte nur heißen, dass ich hätte auch...
Ich habe das verstanden, ich wollte es...
Ja. Reisepass sagen. Nein, nein. Also bei der letzten Auswahl von Astronautinnen und Astronauten. Das war noch gerade in meinem Übergang, als ich 21 gewechselt bin. Da haben wir tatsächlich verlangt, dass die alle ein Gesundheitszeugnis schon mitbrachten. Also das haben wir verlangt. Der Rest wird dann durch das Training bei der ESA erledigt.
Sie sind ja Bauingenieur und Hochschullehrer. Wollten Sie eigentlich auch mal Astronaut werden?
Ich habe nie wirklich ernsthaft geträumt, dass ich in die Raumfahrt kommen könnte. Ich habe, wie Sie richtig gesagt haben, Bauingenieurwesen studiert. Ich habe 1957, hat mein Vater mich auf den Arm genommen und hat nach oben gezeigt. Da oben ist Sputnik, hat er zu mir gesagt. Ich habe nichts gesehen, aber wenn Ihnen Ihr Vater das sagt, wenn Sie 3 Jahre alt sind, dann überzeugt das erstmal. Ich habe es nie geglaubt, wirklich in der Raumfahrt was machen zu dürfen und bin im Nachhinein sehr dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe.
Das war der Europäer Jan Wörner zum 50. Geburtstag der ESA. Er war von 2015 bis 2021 Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur. Herr Wörner, vielen Dank, schönes Wochenende.
Vielen Dank Ihnen auch.
Tschüss.